Die vierte Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt liegt hinter uns. Und was bitte war das denn für ein Wochenende? Nicht nur extrem coole Leute, sondern auch ein brennendes Motorrad, meine eigene Premiere auf einer Ducati und viele weitere unterhaltsame und auch skurrile Geschichten, die diesen Podcast zu was ganz Besonderem machen, mit einem wunderschönen Outro. Und es gibt was zu gewinnen. Freut euch drauf.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Mensch, Michel, weißt du, was unsere Bosnien-Tour im letzten Herbst und unsere Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt im Mai gemeinsam haben?
Nein, Mann, was denn?
Beide wären ohne unsere Cardo-Systeme sicherlich nicht so reibungslos möglich gewesen.
Stimmt. Vor allem für uns als Tourguides, die ständig das Motorrad gewechselt haben, wäre es ohne die Navigation auf dem Ohr sicher ziemlich schwierig geworden. Aber ich muss sagen, ich hätte mir auch gewünscht, dass noch mehr Teilnehmende ein Kommunikationssystem nutzen, denn dann hätte ich noch besser auf Besonderheiten entlang der Route hinweisen können.
Michel, ich bin mir aber sicher, nächstes Jahr sieht es komplett anders aus.
Ja, und wie kommst du da drauf?
Ja, Cardo bietet gerade eine dicke Cashback-Aktion und egal, wo du im Juni ein Duo-Set oder das neue Packtalk Pro kaufst, du kannst deine Rechnung einfach bei Cardo hochladen und bekommst im Anschluss 10% des Kaufpreises, also bis zu 73 Euro, zurückerstattet.
Ja, mega. Und wie erfahre ich, welche Bedingungen gelten und wo ich die Rechnung einreichen kann?
Alle Infos findest du unter bit.ly/cardo-cashback.
Also bit.ly/cardo-cashback? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich denke, wir packen den Link mal lieber in die Shownotes.
Ja, besser ist es, so machen wir es. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Und ihr hört es wahrscheinlich schon am Ton, falls ihr das Video dazu nicht seht, was sehr sehenswert ist, weil es ein ganz besonderes Setting ist auf YouTube. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es ist auch ein bisschen so ein Déjà-vu, um es einzuleiten, weil ziemlich genau vor einem Jahr hatten wir ein ähnliches Setting. Wir saßen zu zweit draußen, haben Fahrgeräusche von Autos, die vielleicht vorbeifahren.
Vöglein, die zwitschern,
vielleicht auch mal ein Windgeräusch. Bisher noch keinen älteren Herr durchs Bild laufend. Kommt aber vielleicht noch.
Kommt mit Sicherheit noch, würde mich wundern. Hunde, Katzen, Kinder.
Alles. Denn wir sitzen in Bad Herrenalb. Es ist Sonntag. Es ist der Tag nach der diesjährigen Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Wir sitzen vor dem wunderschönen Waldschlösschen-Hotel, das uns eine gute Herberge hier war.
Eine sehr gute, muss ich sagen.
Sehr super nette Leute. Hervorragender Ausgangspunkt auch für Motorradtouren. Nicht nur die, die wir jetzt hier am Samstag gemacht haben, sondern einige waren ja auch schon am Freitag unterwegs. Und so sitzen wir hier, man hört es an meiner Stimme, eine gewisse Ähnlichkeit ergibt dort auch zum letzten Jahr. Ja, ich hatte mir vorgenommen, eigentlich am Ende der Ausfahrt frisch und munter Sonntagmorgen hier zu sein. Ist mir nicht gelungen. Wem das gelungen ist, ist natürlich diesem ewigen Jungspund. Ich hatte in den letzten Folgen immer Anspielungen gemacht.
Hier kommt der Running Gag, again.
Aber man muss dazu sagen, er sitzt hier schon wieder strahlend. Er war nach mir im Bett, hat ein bisschen länger geschlafen, muss man dazu sagen. Ungefähr 1-2 Stündchen hat er sich noch gegönnt.
Ja.
Neben mir liegend. Es war die einzige Nacht zusammen. Dazu kommen wir nachher auch noch, warum das so war.
Ja, an dieser Stelle direkt ein Verweis auf das Video wieder. Wir sitzen ja nicht nur vor dem Waldschlösschen, sondern wir haben ja auch unser Partner-Setup so ein bisschen aufgebaut. Und wer jetzt auf YouTube vorbeischaut und sich das Video anguckt, sieht auch Jans Domizil für die ersten beiden Nächte. Dazu gibt es auch lustige Eindrücke und Geschichten. Also es war abenteuerlich.
Ja, und dumm.
Ja, auch. Ja, unwissend. Es war ja dein erstes Mal. Beim ersten Mal macht man halt einfach Fehler. Aber dazu kommen wir gleich.
Erstes Mal ist nicht perfekt. Aber nochmal zum Jungspund, Michel. Als er dann heute Morgen wach war, ist das wirklich wie so eine Ducati von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Es ist Wahnsinn. Auf einmal erschallten polnische Polka-Töne
oder Schlager, ja.
Aus dem Handy mit Songtexten, die er selbst nicht kannte. Und so stand er da, wie Gott ihn geschaffen hat, nur mit einem schönen Schlüpper an. Hat die Sonne begrüßt, das Fenster aufgemacht und seine Hüfte schwungvoll im Takt dazu bewegt. Also vielleicht ist das Geheimnis deiner ewigen Jugend. Vielleicht sollte ich mir das auch angewöhnen. Polnischer Schlager und der Tanz im Schlipper dazu.
Ja. Ich habe halt einfach dieses Lied heute Morgen, war das erste, was ich im Kopf hatte. So, und dann hatte ich diese Melodie im Kopf. Und ich habe das ja vorher gepfiffen oder vor mich hingesummt. Und dann habe ich gedacht, geil, das muss ich jetzt einfach reinmachen. Und bringt mich auch wieder direkt auf einen Verweis auf unsere Ausfahrt. Denn, richtig wilde Geschichte, wir hatten Janusz und Josef da. Reunion nach 20 Jahren, zwei Polen, die bei uns jetzt bei der Auswahl dabei gewesen sind. Erzählen wir aber auch gleich noch. Also ich hoffe, wir teasern jetzt nicht tausend Sachen an, weil die Aufnahme wird natürlich trotzdem wieder nur eine Stunde lang. Und ich glaube, es gibt einfach für 3 Stunden Dinge zu erzählen, locker.
Absolut, du schaust mal aufs Handy, damit wir die Zeit ein bisschen im Blick behalten. Diese Reunion, Wahnsinn, ein Teil davon. Wir werden heute natürlich auch über die Ausfahrt sprechen. Wir haben ein paar Geschichten zu Motorrädern, Defekten, Schäden. Zum Glück niemandem was passiert, kein Unfall oder sonst was. Das vielleicht schon mal vorab.
Einen Unfall gab es ganz zum Schluss.
Und
ein Umfaller.
Ein Umfaller.
Klassischer
Umfaller, wie jedem passieren kann. Und wir haben ein Gewinnspiel für euch. Das ganz am Ende. Es gibt was zu gewinnen. Und es ist so einfach, da mitzumachen. Aber das am Ende. Fangen wir von vorne an. Erst nochmal hier zu unserem Setting. Waldschlösschen, haben wir gesagt, sitzen davor. Sonntag, Tag danach. Unsere Ausfahrt. Planung begann, glaube ich, schon wieder November, Dezember oder so. Mit ersten Daten. Wo geht's hin und so weiter. Bis wir es verkündet haben. War ordentlich was zu machen. Wurde uns dieses Jahr ein bisschen erleichtert, glaube ich, durch das Waldschlösschen-Hotel. Die haben einfach sehr, sehr viel unterstützt oder uns auch sehr viel Freiraum gelassen. Super nett in der Buchung mit den GästInnen. Genauso unsere andere Partner, Metzler und Co., die dort geholfen haben. Der Michel muss kurz aufstehen, an der Kamera was ändern. Ich erzähle weiter. Aber so gab es auch einiges zu tun. Und erstmalig sind wir zwei damit nämlich auch nicht einfach Freitagabend angereist, wie wir das die letzten Jahre gehandhabt haben, sondern bereits beide am Donnerstag. Weil wir Freitag einfach den ganzen Tag rumgerödelt, aufgebaut und auch mal den einen oder anderen Schnack gehalten haben, muss man dazu sagen.
Ja.
Und vor allem, und das ist ja auch der Wahnsinn, kamen echt richtig viele Leute schon am Donnerstag auch an, haben sich früher eingebucht, haben Freitag dann hier.
Was wir auch gar nicht wussten. Die haben das quasi unabhängig, also teilweise in kleinen Gruppen gemacht und sich irgendwie verabredet oder quasi über die Gasgeflüster-Community schon so Fahrgemeinschaften gebildet und sich für hier verabredet, wie eben auch angesprochene Josef und Janisch.
Ja.
Und haben den ersten Tag schon genutzt und hier den Schwarzwald unsicher gemacht und waren eigentlich fast ein bisschen enttäuscht, dass wir hier so viel zu tun hatten. Wir haben aber eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, ne, dass da so viel Alarm schon sein würde, weil Anreisetag oder Anreisezeitpunkt war ja eigentlich Freitagabend gedacht.
Ja.
Ne?
So. Ja. Und dann fangen wir doch damit auch mal an, weil schon auf der Hinfahrt ist einiges passiert. Michel, du hast gesagt, du warst morgens schon direkt unterwegs. Was ging ab? Wie war für dich die Anfahrt nach Bad Herrenalb?
Ja, die Anfahrt nach Bad Herrenalb hat ja einen riesigen Bogen gemacht. Ich bin ja in Darmstadt gestartet und das sind ja nach Bad Herrenalb eigentlich nur, sagen wir mal, so 1,5 Stunden. Das ist ja
einfach, ich glaube, wir haben es auch ursprünglich so ein bisschen so gewählt, nördlicher Schwarzwald, damit es nicht ganz so weit von dir ist.
Ja, und ich hatte aber, glaube ich, so die weiteste Anfahrt. Ich habe im Verlauf des Donnerstags mindestens 700 Kilometer gemacht. Bin morgens um 6 los, nachdem ja quasi Vorbereitungen noch gelaufen sind. Ich bin, weiß nicht, nachts um 1 oder was ins Bett, noch so die letzten Vorbereitungen, Auto packen, ne? Du hast ja 1000 Sachen, die du eh mitnimmst, Klamotten, dies, das und hier Merch und so. Und das war auch der Auslöser für die große Runde, die wir dann gemacht haben, oder die ich dann gemacht habe, denn wir hatten ja mit Ducati einen Motorradpartner für die Veranstaltung, die die Motorräder zur Verfügung gestellt haben, aber die musste ich natürlich in Neuburg an der Donau ist das, abholen. Und ein weiterer Partner sitzt auch ganz in der Nähe, und zwar Dr. Wack, bekannt als S100 Motorradpflegemittelserie. Und weil sie wussten, hey, du musst sowieso nach Ingolstadt, beziehungsweise Nähe Ingolstadt, um die Ducatis abzuholen, haben die eine Einladung ausgesprochen. Und meinen, hey, wenn du die Gelegenheit hast, komm doch mal vorbei, wir haben neue Fabrikhallen, nicht Fabrikhallen, wir haben, wie sagt man? Neue
Produktionsstätte, Lagerstätte?
Neues Hauptquartier. Ja. Also komplett mit Forschung und Entwicklung und Produktion und Lager und allem drum und dran. Eine Porno-Kantine, wirklich war Hammer. Und haben gesagt, hey, komm doch vorbei, wir laden dich auch zum Essen ein. Da habe ich gesagt, ja gut, lass mir natürlich nicht entgehen. Dann hole ich die Merch-Pakete und Reinigungsmittel, die wir quasi hier für unsere Teilnehmenden zusammengestellt haben, einfach direkt bei euch ab und guckt mir das mal an. Und das war für mich schon ein absolutes Highlight. Und das hat gar nichts mit Motorrad zu tun, denn diese Firma Dr. Wack ist so ein klassischer Hidden Champion, die du nicht auf dem Schirm hast. Denn die machen nicht nur Auto- und Motorradreinigung, sondern es gibt noch eine zweite Marke oder eine zweite, ich weiß gar nicht, ob es eine Firmierung ist, einen zweiten Unternehmenskonstrukt, der heißt Zestron. Und Zestron ist spezialisiert auf die Reinigung von elektronischen Bauteilen. Und zwar High-End, also Luft- und Raumfahrt, Elektrotechnik. Und die haben da ein riesiges Technikzentrum Forschungs- und Entwicklungszentrum haben Raster-Elektronen-Mikroskope, Analysegeräte des Todes. Und jeder von euch hat auf irgendeine Art und Weise mit Sicherheit mit dieser Firma zu tun gehabt. Denn die reinigen zum Beispiel die Leiterplatten oder die Platinen, die in den Smartphones stecken, die in Laptops stecken, ne, die in Satelliten stecken. Es ist völlig verrückt, was da abgeht. Ne? Und du siehst da diese Firma und hast halt quasi dieses kleine Motorradreinigungsprodukt. Ne? Und dann hängt da diese Weltfirma dahinter, ne? Die mit allen großen Unternehmen und Herstellern quasi interagiert. Und dann wird ja auch klar, woher die in Anführungsstrichen gute Qualität kommt, weil da natürlich sehr viel Geld vorhanden ist, da sehr viel Forschung besteht, die Produkte entwickeln und dann dieser Know-how-Transfer in diesen Motorradbereich oder in den Autobereich übertragen wird. Das fand ich völlig wild. Es war ein Danke an dieser Stelle nochmal für die Einladung. Es war ein riesig genialer Einblick, sich das mal anzusehen und einfach da diese Hintergründe zu bekommen. Hammer.
Wer jetzt ein bisschen abgeschaltet hat wie ich bei der Reinigung von Platinen und Elektroteile, der sei beruhigt. Jetzt geht's um andere Themen. Also, und dann hast du das eingeladen, du, Kathi, auch bist hierher gefahren.
Genau, dann habe ich das eingeladen, also alles, natürlich hat er Auto gepackt, ne? Alles rein ins Auto, bei Ducati alles raus aus dem Auto, ne? Stand er halt auch wieder bei denen in Neuburg auf dem Firmenparkplatz, ne? Und habe halt Tetris gemacht. Die Leute werden sich auch gedacht haben, hier Klamotten und karierte Hemden. Und
der lebt da drin.
Ja, ohne Witz, er lebt da drin, eine Matratze dabei, weil ich halt die Motorräder hatte und immer auf Nummer sicher, falls irgendwie was umfällt, noch was dazwischen gestoppt, ne? Und dann Reinigungsmittel und so, das halt aus wie so ein Vertreter, der nicht nur seine Sachen im Auto hat, sondern auch in der Karre lebt. Also war wild. Und dann aber hier die Anreise nach Bad Herrenalb. Und Jan ist ja auch vierrädrig angereist.
Ja.
Ne? Und zwar nicht wie ich in der, ich sag jetzt mal ganz lapidar, Gypsy-Variante, ne? Mit dem räudigen Transporter, sondern Premium mit einem Motorrad-Van, neuester Bauart, tiefer gelegt, Spoiler dran, Dach aufgeklappt. Ich war überrascht.
Tatsächlich mehr Zufall als irgendwie so geplant. Das ging ja auch sehr, sehr kurzfristig. Also zum einen hatte ich ja auch ein paar Sachen, die ich mitbringen musste. Und zum anderen hat mein ehemaliger Mitbewohner mittlerweile eine Firma gegründet, die heißt Vanext. Die bauen so Campervans, wo du irgendwie mit Modulen quasi umbauen kannst. Das heißt, kannst das Auto normal nutzen mit Sitzbank und so weiter. Dann machst du zwei Handgriffe, hast einen Kühlschrank drin, hast einen Tisch drin, hast irgendwie eine Kochnische oder sowas drin. Und die hat mir angeboten, da einen mitzunehmen, damit ich damit rumfahren kann.
Was gut für alle ist, denn wir wissen ja, also alle, die Gartenfüße verfolgen und bei unseren Ausfahrten dabei gewesen sind, wissen, wenn Jan mit dem Motorrad irgendwo hinfährt, kann man sich darauf verlassen, dass er die Regenwolken im Schlepptau hat.
Ja.
Deswegen war das gut für uns alle, dass er sein Motorrad einfach in dieses Ding reinschieben konnte. Ne?
Aber da muss ich
der liebe Petrus, der liebe Wettergott hat es nicht gesehen, ja, dass Jan mit dem Motorrad unterwegs ist. Und Gott sei Dank hatten wir dann dadurch einfach auch perfekte Bedingungen hier während der Tage.
Aber da muss ich eine Geschichte zu erzählen, rund um mein Motorrad. Weil ich habe gedacht, wenn ich das jetzt in so einen neuen Campervan reinschiebe, dann sollte ich vielleicht dafür sorgen, dass die Straße nicht gratis mit in diesen Campervan reingeht. Mit Straße meine ich allen Dreck, der darauf rumliegt.
Ja.
Und mein Motorrad hatte natürlich sein klassisches Betriebskleid an, nennen wir es mal so. Und dann hatte ich den Gedanken, okay, muss halt noch mal kurz mit dem Dampfstrahler rüber. Donnerstag wirklich original gar keine Zeit, komplett durchgetaktet. War morgens noch beim Sport, den ich ja sozusagen gebe. Und bin da extra mit dem Motorrad hingefahren, weil ich dachte, auf dem Rückweg morgens um 9, kurz bei der Aral vorbei, abgedampft und gut ist. Fahr dann da, es war dann 9:30 oder so, zur besagten Aral. Du ahnst es nicht. 2 oder 3 Waschboxen, alle belegt. 5 Autos davor, stehen in der Schlange. Nix geht. So, also die haben da alle gründlich gewienert, das nur so gerade. Ich habe die Zeit nicht. Bin nach Hause gefahren und dann hatte ich den Termin, um im 2 diesen Bus abzuholen und habe dann gedacht, dann fahre ich davor halt nochmal zu so einer anderen Tankstelle, die 5 Waschboxen hat, die halt direkt bei denen vor der Tür ist. Fahr dorthin, dann war es 13.30 Uhr. Donnerstags 13.30 Uhr. Wir sind noch weit entfernt vom Wochenende. Auch wenn wir gedanklich vielleicht schon da
sind. Auch in München vielleicht, ne?
Ey, und
Homeoffice Zeit genutzt.
Vor diesen 5 Waschboxen.
Fürs Reinigen.
Alle, wieder Schlange, Autos des Todes. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Alle Wirtschaftskrise ja so. So kann es ja auch nichts werden, ne? Wenn wir einfach alle nur Auto waschen. So, damit schaffst du halt irgendwie auch nicht so. Bringt halt den Erdöl-Lieferanten da ordentlich Kohle, wenn da jeder seinen Euro reinschmeißt. Aber ich kam nicht mehr klar. Da habe ich mich irgendwo so zwischengedrängt und gesagt, ich muss das Motorrad abwaschen. War dann okay. Mit dem einen habe ich da so ein Deal gefunden, kurz abgesprüht. Dann da rein. hierher gefahren, war dann relativ unspektakulär, noch bei Metzler vorbei, die haben auch nochmal einen Satz Reifen für den Gewinner gestiftet, das können wir vielleicht auch mal sagen. Es gab dieses Jahr wieder ein Gewinnspiel, letztes Jahr einen Satz Reifen für die Person mit der längsten Anfahrt. Dieses Jahr haben wir gesagt, das können wir nicht wieder machen, weil dann hätten so ein paar Kandidaten aus Berlin schon wieder die Top 3 unter sich ausgemacht und haben uns entschieden, wer am Anreisetag und am Tag der Ausfahrt am meisten Liter vertankt, der hat sich einen Satz Reifen verdient, so. Und es war dann enges Ding um Platz 2. Da gab es, glaube ich, gleich drei, die so im Bereich 40,77 bis 42,1.
44 sogar so, da war also die untere Grenze. Und dann gab es einen krassen Ausreißer.
Und dann gab es einen Ausreißer, Moritz irgendwo, wo kommt der denn her? Niedersachsen sowas?
Nordrhein-Westfalen ist das, glaube ich. NRW, ja.
Der hat eine fette Tour gezogen und hat einfach an den 2 Tagen 51 Liter verbraten. Wohlgemerkt auf einer Triumph Tiger, die jetzt kein,
800, glaube ich,
ist ja, das. Ja, die kein Spritfresser ist, grundsätzlich.
Man muss aber dazu sagen, wir kennen Moritz natürlich.
Ja.
Mein Spitzname für Moritz ist Hightower. Also für diejenigen, die mein Semester sind und älter, die erinnern sich wahrscheinlich an Police Academy.
Ja.
Und da gab es Hightower, den Riesen in der Gruppe. Und Moritz ist tatsächlich einer der Riesen in der Gruppe. Und ich muss sagen, einer der Riesen, weil wir haben einige Leute gehabt, die quasi an der 2 Meter kratzen.
Drei Leute über zwei Meter.
Es ist einfach absurd so. Ne? Und Moritz ist halt auch noch ein stämmiger Typ. Und ja, es ist wahrscheinlich so, als wenn du und ich zusammen auf dem Motorrad sitzen.
Ja, plus halt aerodynamisch eine Schrankwand.
Ja, genau. So, ne? Es ist halt groß, breitschultrig. Ne? Bringt natürlich ein bisschen mehr Knochendichte mit.
Ja.
Ist natürlich mehr Downforce fürs Motorrad, aber halt auch mehr Spritverbrauch dadurch.
Also Gratulation nochmal an Moritz, der diesen Reifen gewonnen hat. Also das war
Ersatzreifen. Ersatzreifen nach Wahl. War auch sehr süß. Wir haben ja dann gestern Abend noch länger gesessen. So, irgendwann wurden wir dann aus dem Hauptgastraum rausgeschmissen, sind so in diesen Nebenbereich, wo dann die Alkoholiker sich aufhalten dürfen. Und Moritz hat die ganze Zeit diesen Reifen, den er ja quasi nur so als Dummy übergeben bekommen hat, ne, weil er kann sich aussuchen, was er will. Und zwar ja auch nur ein Hinterrad. Ne. Hat er über mitgenommen, hat ihn sogar mit ins Bett genommen, glaube ich. Er hat ihn auf jeden Fall mitgenommen, als er ins Bett gegangen ist.
Echt?
Ja.
Ja, ich hatte
heute
Morgen
noch, zurückgebracht.
Ich hatte heute Morgen noch Sorge, dass er den komplett mit einem Teil Verarschung hat, er aufs Motorrad geschraubt. Und er ist so trocken und ernst gesagt, dass ich es wirklich geglaubt habe.
Ja.
Ich muss dazu sagen, ich war auch noch nicht kognitiv so ganz da. Aber ich war kurz davor rauszugehen und mir anzuschauen, was den Reifen jetzt draufgeschraubt hat. Hätte ich ihm zugetraut. Naja, das war der Donnerstag. Ankunft irgendwann abends. Schon hier gesessen, ein paar Bierchen mit den ersten getrunken.
Wild aufgebaut, muss man sagen. Wir hatten ja.
Haben wir Donnerstagabend schon aufgebaut?
Nee, haben wir nicht. Stimmt nicht. Dass wir Freitag immer wild aufgebaut. Also, aber wir haben Freitagabend auch Bierchen getrunken und davor hatten wir wild aufgebaut. Oder währenddessen. Ja. So, ne? Deswegen jetzt hier.
Die Zeit.
Alles fließt ineinander. Das war so,
total.
So ereignisreich.
Super komprimiert. Eigentlich nur 3 oder 4 Tage. Sau viel passiert. Und dann, ich glaube, das Aufbauen müssen wir jetzt nicht weiter erzählen. Aber ich habe den Freitag dann doch noch kurz nutzen können. Zum einen, um dann noch mit meinem eigenen Motorrad ein paar Runden zu drehen. Und dann war ich auch kurz auf der Panigale V2 unterwegs, V2S. Wer das genauer interessiert, das Motorrad, da gibt es eine Folge, die ist 5, 6 Folgen alt oder so.
Ja.
Da bringt der Michel den ganzen Erlebnisbericht rein. Vielleicht meine 5 Cent aber dazu. Ich bin sie kurz gefahren. Ich hatte dich damals in der Folge gefragt, für wen ist das geeignet sozusagen. Ich sehe schon einen Einsatzzweck. Ich muss aber sagen, für mich auf der Landstraße völlig das falsche Motorrad. Also super geil, macht mega Laune. Ne? Aber ich hatte halt sofort so ein bisschen Probleme, das anatomisch bedingt mit den Handgelenken. Das ist einfach sehr, sehr sportlich. Gleichzeitig verstehe ich auf der Rennstrecke die Anatomie dahinter saugut. Also ich glaube, da fühlt man sich richtig, richtig wohl in der Kurve. Für mich auf der Landstraße hat es einfach nicht so 100%ig gepasst, muss ich ehrlich sagen. Und gleichzeitig das Ding halt, und das ist kein Kriterium an dem oder keine Kritik an dem Motorrad, aber das fährt halt so geil, diese Motorentwicklung ist so krass und das gibt dir so viel Sicherheit, dass du gar nicht raffst, wie schnell du schnell bist. Und jetzt bin ich davor von meinem 160 PS Naked Bike gekommen und da merkst du natürlich auf der Landstraße krass den Gegenwind, du merkst, dass du schnell bist. Aber jetzt auf der Ducati hast du auch das Windschild, du sitzt da richtig schön drin, drehst da, der Motor ist nicht ganz so rabiat, er ist deutlich leiser als mein Motorrad. Und dann schaue ich auf den Tacho und ich muss es kurz gestehen, ich habe halt einmal aus der Kurve rausgeholzt, auf einmal steht halt 150 und ich habe wirklich gedacht, ich bin jetzt bei 110, 120. Ich habe es wirklich nicht erwartet und dann war ich total überrascht.
Also war nicht beabsichtigt.
Nee,
also wenn ich jetzt immer von der Polizei zuhören, denkt, oh mein Gott, was für Rasetypen. Ja. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen Vorsatz und aus Versehen, in Anführungsstrichen. Ne?
Nee, also es war wirklich war nicht so. Wenn ich mit meiner BMW halt eben, klar, die hat kein Windschild und so weiter, aber so auf 120 hochbolze oder so, dann hat sich das halt so angefühlt wie auf der Ducati 150, wahrscheinlich sogar schneller, weil du da einfach so drin sitzt, der Motor so ruhig ist. Also es war toll. Wenn wir die Ducati-Geschichte vielleicht noch kurz abhandeln, sozusagen. Ich bin am Tag drauf, so viel kann ich schon mal spoilern, die Multistrada gefahren in meiner Gruppe so. Super souveränes Motorrad, glaube ich, so kann man es sagen. Für so eine Reise-Enduro finde ich schon auch wieder sehr sportlich abgestimmt, also sehr direkt, straff. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Mag ich lieber als irgendwie diese Schiffe, die sich so ein bisschen bewegen. Gleichzeitig habe ich den Gedanken, das konnte ich jetzt aber nicht verifizieren, dass sie wahrscheinlich dann, wenn du ein bisschen ins Gelände gehen möchtest, zu straff ist dafür. Oder zu, wie soll ich sagen, also dann nicht so die Ruhe gibt, die es vielleicht klassisch eine GS oder ich bin eine Yamaha Tracer gefahren, die jetzt auch nicht krass geländemäßig ist, aber die das wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Ruhe gibt und da ein bisschen geländegängiger ist.
Durchaus möglich. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob der wirkliche Use Case da Gelände ist. Ne?
Ich rede jetzt von Schotterwegen.
Oder ja, so. Ja. Aber ich glaube, aber, weiß ich schwer zu beurteilen. Möglich. So. Ich denke, Orientierung eher für den Straßenfahrer, so wie die meisten von diesen Motorrädern auch in Anführungsstrichen bewegt werden. Aber ich will gar nicht so sehr auf die Multistrada eingehen, weil ich die ja jetzt im Verlauf der Tage eigentlich gar nicht gefahren bin. Nur bei unserer Ducati Riding Experience Geschichte, Ride and Safety Experience, wo die Folge in der vorangegangenen Woche veröffentlicht wurde, zusammen mit Christian. Da bin ich das Motorrad gefahren, da hatte ich auch so diesen Eindruck, wirklich souveränes, sportliches, fahraktives Motorrad, das mir sehr gut getaugt hat. Und es ist aber nicht nur die Multistrada, die mir sehr gut getaugt hat, sondern ich war ja in der Gruppe, die Panigale V2S als Testmotorrad dabei hatte zum Durchwechseln. Bin ja die unterschiedlichsten Motorräder dann in diesem Rahmen halt auch gefahren. Und mir geht es halt ganz anders als dir. Ich habe gedacht, geil, endlich wieder ein Supersportler, den du prima auf der Straße fahren kannst. Das war halt so mein Gedanke zur V2S, weil mir das halt von der Sitzposition schon irgendwie gut taugt. Ich habe auch dieses Handgelenksproblem irgendwie nicht. Also wir hatten ja das Thema Durchwechseln und haben heute Morgen beim Frühstück auch darüber gesprochen, dass du unter anderem die RSV4 gefahren bist, ja. Die Aprilia, ja. Die ja, weiß nicht, 10, 11 Jahre jetzt alt ist, so erste Generation ist es tatsächlich auch. Das Motorrad hatte auch, was habe ich gesehen, knapp 50.000 Kilometer, ja. von Heiko. War ich echt so ein bisschen beeindruckt. Und es war aber sehr einprägsam oder auffällig, wie anders sportlich dieses Motorrad ist.
Ne? Alter, aber die ging gar nicht.
Von der Sitzposition so.
Ging gar nicht. Ich habe es heute am Frühstückstisch schon erzählt. Ich habe mich da drauf gesetzt und habe gedacht, so alles klar, jetzt kommt gleich von hinten die Stimme, wird kurz unangenehm und dann wird mal kurz der Prostata-Check gemacht. So sitzt du da drauf. Du fühlst dich wirklich auf irgendwie so einem Untersuchungsstuhl. Die Handgelenke, also da hatte ich echt auch Schmerzen am Ende. Bei der Ducati war es nicht ganz angenehm für mich oder habe ich gedacht, so okay, es passt nicht so richtig für lange Strecken. Aber die Aprilia kam ich gar nicht klar. Also alles schön und gut. Ich meckere jetzt gar nicht über den Motor, aber so diese Sitzposition, so, so krass. Ich habe...
Über den Motor kannst du eigentlich auch nichts meckern, weil der Motor ist halt einfach endgeil. So, ne?
Das, ja,
war,
ja.
Das war ja so dieses emotionale Highlight bei diesem Motorrad. Also Klang, Leistungsentfaltung, du merkst halt, das schiebt halt einfach souverän an und du merkst halt auch, dieses Motorrad ist halt super stabil und für diesen einen Zweck gebaut, ne? Schnell damit zu fahren und das halt auf der Rennstrecke. Und was die Sitzposition angeht, noch aufgefallen ist, und das ist ein großer Unterschied zu den, also zu Panigale V2S und grundsätzlich zu den Motorrädern, wie sie heute in Anführungsstrichen gebaut werden und auf der Straße eingesetzt. Du bist durch diese vorderradorientierte Sitzposition eigentlich deutlich unsicherer unterwegs, weil du extrem eingeschränkt bist in deinem Sichtfeld. Ne? Weil du so nach vorne geneigt bist, du kannst den Kopf nicht gut und weit genug drehen, ohne die Hand jetzt vom Lenker zu nehmen, so, ne? Wenn du an eine Kreuzung kommst, das ist halt einfach unangenehm. Und weil das so unangenehm ist und du so eingeschränkt bist, für mich auch ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Also das ist mir sehr intensiv aufgefallen, weil ich vorher mit der Panigale gefahren bin, dann kommst du darauf. Und das ist halt einfach, sind ja in Anführungsstrichen beides Supersportler. Aber du merkst halt einfach diesen Generationenwandel, so, dass du das heute total nicht mehr...
Die Rückspiegel an der RSV4 sind auch einfach nur für den TÜV da.
Siehst nichts, du siehst einfach gar nichts.
Ja, war wirklich wild. Also damit vorwegzufahren, Wahnsinn. Warum sind wir die Motorräder gefahren? Vielleicht, um das nochmal für die Leute, die nicht dabei waren, einzuordnen. Wie gesagt, wir hatten die zwei Ducatis mit dabei. Und wer wollte, konnte die während der Tour testfahren. Hatte dann aber zur Bedingung, dass wir sozusagen auf dem Motorrad der Person fahren, weil wir auch weiterkommen mussten. Und das hat uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, sehr, sehr viele Motorräder zu testen. Ich glaube, wir sind gestern 9 oder 10 unterschiedliche Motorräder gefahren in der Summe.
Ja.
Du auch einige.
Ja.
Jetzt mal weg von der Ducati. Welche ist dir von den Teilnehmenden in Erinnerung geblieben?
Einige tatsächlich. Also natürlich die Aprilia SV4, weil ich zu der so emotionale Bindung hatte. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal damit gefahren bin und völlig geflasht war, war so schockverliebt. So, ne? Und habe dann gedacht, muss man aber auch dazu sagen, offensichtlich die Fahrwerk bei dem Motorrad nicht richtig gut eingestellt, die Reifen abgefahren. So. Das hat natürlich das vor allen Dingen das Kurvenfahren extrem negativ beeinflusst. Ne? Aber da war ich dann so in dem Moment, wo ich gedacht habe, oh krass, das Motorrad ist schlecht gealtert, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ich die Emotionen mit denen vergleiche, die ich damals hatte und jetzt heute erfahren habe. Was sehr krass war, ich bin die KTM 99 SM gefahren von Stefan, die sich wie ein roter Faden durch den Tag für mich zieht. Da sind nämlich einige Dinge mit diesem Motorrad passiert. Und da habe ich dann gedacht, oh krass, das Motorrad ist 20 Jahre alt, glaube ich. Und die ist sehr gut gealtert. Ne? Du sitzt da drauf und es ist immer noch ein richtig, richtig gut zu fahrendes Motorrad. Da ist nichts dran, ne? Nicht mal ein Drehzahlmesser. Ne? Die Schaltereinheiten sehen halt einfach noch ultra billo aus. Ne? Du siehst halt, okay, das ist halt alt.
Ja.
Ne? Aber es funktioniert alles. Ne? Das Ding fährt, schiebt gut an, Leistungsfall gut, Sound gut, hat Charakter. Macht heute noch richtig Laune.
Hat vor allem, finde ich, ein relativ zeitloses Design.
Ja, das ist, also auch das ist, glaube ich, gut gealtert. So, ne?
Eben, genau. Genau.
Ja.
Gab es ein anderes Motorrad, das für dich besonderen Eindruck gemacht hat und warum?
Absolut. Ich bin kein Freund von der S1000 XR,
ja.
Weil du, also die aktuelle Generation bin ich natürlich gefahren, das ist, glaube ich, die Vorgängergeneration ist das, weil du da so eingemauert sitzt. Ne? Du fährst, du bist die XR ja auch gefahren, ne?
Ja, aber es ist Ewigkeiten her, nicht hier.
Nicht hier, bisschen, ah ja, okay. Also, du setzt dich auf dieses Motorrad und die Sitzmulde ist so geformt, dass quasi dein Arsch da zwar sehr gut reinpasst, aber die Pobacken dann quasi auf den Außenseiten umschlossen werden. Du hast keine Bewegungsmöglichkeiten. Ja. Das Gleiche ist der Knieschluss am Tank. Der ist super perfekt, ne? Aber du kannst dich auf diesem Motorrad eigentlich nicht bewegen. Du setzt dich rein, sitzt drin, fertig. So, dann kannst du nichts mehr machen, ne? Aber das ist einfach
für die Leute, die das gefällt, super.
Ist das super.
Wenn du dich aber natürlich ein bisschen bewegen willst auf dem Moped, schlecht.
Schlecht, genau. Und darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Ne? Du hast nur diese eine Position so richtig. In dieser ist das Motorrad aber absolut souverän. Das ist einfach faszinierend, wie gut und einfach dieses Motorrad fährt. Und wenn du halt so durchwechselst, du spürst natürlich auch, also die Leute haben mich dann auch mal gefragt, wie ist denn das, wie hast du dir da gefallen? Ne? Ich habe Aprilia-Thema angesprochen, fährt halt keinen sauberen Strich, ne? Weil Fahrwerk schlecht tendiert zum Kurvenausgang, also zum Weitgehen. Reifen abgefahren, du kannst keine saubere Linie fahren. Dann bin ich gefahren, das Motorrad von Marcel, der hat eine Hypermotard und habe mich dann auch gefragt, was ist denn hier wieder her? Ich glaube, die Bremsscheibe ist verzogen, weil wenn du hast gemerkt, wenn du die Bremse angelegt hast, so, es hat keinen sauberen Druckpunkt aufgebaut und wenn du ein bisschen zugezogen hast, nicht ruppeln, sondern du hast ja wirklich Unruhe, ja. Wie so Chattering im Vorbau bekommen, nur ganz leicht, aber du merkst, wenn du halt von einem Motorrad aufs nächste wechselst und zwischendurch immer ganz neue, dann was Zwischenaltes so, ne? Du kriegst halt ein super gutes Gefühl dafür.
Voll.
Und die XR war natürlich relativ neu. Ich glaube, die Bereifung war auch sehr neuwertig. Road 6 war, glaube ich, drauf von Michelin. Kleiner Vermerk an dieser Geschichte. Wir haben ja hier die Kampagne gerade noch mit Michelin. Da gibt es ja irgendwie Rabatt auf den Reifen. Also wenn er da Bock drauf hat. Bin ich das erste Mal gefahren, war ich positiv überrascht. Harmoniert sehr gut mit diesem Motorrad. Und das war für mich so das Eindrücklichste, wo ich gedacht habe, okay, ich würde es mir nicht kaufen. Aber es gibt eigentlich kein vernünftiges Argument, es nicht zu kaufen. So, ne? Das
verstehe.
Ist eher so, ja, nee, ist nicht so meins. Ich möchte mich halt bewegen können. So. Aber wie ist es bei dir? Du hast die Frage ja mit Sicherheit. Ich wollte die gleich in deine Richtung eigentlich auch stellen, bevor du losgelegt hast.
Endlich.
Und, ja, Jan hat jetzt gedacht, ne, ich mache mir eine schöne Überleitung zum Thema, über das ich gerne reden
möchte. Ja, genau.
So, und jetzt rede ich die ganze Zeit, wie immer. Ja.
Ich hatte Covertag.
Ja,
oder sagen wir sagen Cover-Tage. Auf der Rennstrecke war ich ja noch mit der Kawasaki ZX4 RR unterwegs und hatte davor ganz, ganz lange überhaupt keinen Kontakt mehr zu Kawasakis jeder Art. Und gestern bin ich alleine an einem Tag drei unterschiedliche gefahren. Und es war Wahnsinn. Von der Kawasaki ZX6R.
636,
so genau.
Baujahr 2002.
Genau. Die 700 Kubik Pendant, ich glaube, ähnliches Baujahr, 2004 oder
7R, ja, genau.
So, ähnliches Baujahr.
Von früher.
Ja, krass. Vielleicht die zwei erstmal, weil ich dazu sagen muss, diese 636 oder die 600 Kubik Maschine war ja auch eine, die ich mir früher kaufen wollte, wo mein Vater gesagt hat, nee, machst du nicht. Und jetzt konnte ich die mal etwas länger testen. Wahnsinn, erstmal überhaupt, das wäre so Joke. Diese beiden Covers gingen nur an, wenn du das Licht vorher ausmachst. So, sonst ging es wirklich aber nicht. Einmal war noch der Blinker an, dann ging die auch nicht an.
Ach, wirklich?
Ja, das war Wahnsinn. Und das war irgendwie einfach so puristisch, nenne ich es mal.
Ja.
Auch losgefahren und dann direkt auf die erste Kurve zugammert. Die haben halt direkt so gesagt, komm, lass Spaß haben so. Auf die erste Kurve zugeballert. Nicht daran gedacht, dass wir gar kein ABS haben so. Weißt du, auch so wohlstandsverwahrlost wahrscheinlich. Dab da drauf, denk einfach mal so, huch, hier kommen wir aber quer auf einmal. Ging dann aber super, super gut. Was ich daran total spannend finde, ist, wie vermeintlich eine Ähnlichkeit zwischen einer 636 und einer 700 Kubikmaschine, relativ zeitnahes Baujahr sozusagen, komplett unterschiedlich im Fahrverhalten ist. Also bei der 700 Kubikmaschine musstest du in der Kurve so hart den inneren Lenkstummel drücken.
Ja.
Das war echt aufwendig. Das habe ich lange nicht mehr erlebt beim Motorrad. War echt krass. Und,
außer bei der SV4.
Ja, wobei die wurde dann auch noch instabil.
Ja, ja, genau. Aber da war das auch so. Ne? Die musstest du halt, weil die, ne, wie angesprochen, ist vielleicht auch ein Fahrwerksding, ja. Ja, weil die halt die Tendenz hat, weit zu gehen, ne, zum Kurvenausgang zu driften. Deswegen brauchst du ja so viel Kraft, um die quasi auf Kurs zu halten.
Aber was so meine eigentlichen Highlights waren, war die Kawasaki ZX1000SX.
SX, ja.
Also so diese Reisesportler.
Sporttourer, ja.
Und man muss mal dazu sagen, da drauf saßen Nils und
Daniela.
Die waren das erste Mal auch jetzt hier mit dabei bei Gasgeflüster und sind immer zu zweit unterwegs, sind heute während der Aufnahme auf dem Fahrsicherheitstraining und jetzt gehen auch nochmal Grüße raus an die beiden, weil die eine Person hat heute, während wir aufnehmen, Geburtstag und die andere Person hat Geburtstag, wenn die Aufnahme erscheint.
Also an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch.
So, und die beiden kamen an und ich war eh schon beeindruckt, wie stabil und souverän die ganze Zeit mitgezogen sind, auch mal in schnelleren Passagen so. Zu zweit da drauf, ne? Wahnsinn. Richtig gut. Und die sind auch später die Ducati gefahren, offensichtlich, sonst wäre ich ja deren Motorrad nicht gefahren. Und auch zu zweit da drauf und ab Meter 1 haben die einen sauberen Strich gefahren. Also Chapeau, das muss man mal sagen, weil mit Sozius fahren ist ja nicht immer ganz einfach. Das musst du erstmal so hinbekommen.
Ja.
Und diese Kawasaki-Reiseschiff, ich war sehr beeindruckt. Ich habe so erwartet, so super weiches Ding irgendwie. Viel Hubraum, schon Leistung, die irgendwie auch schiebt aus niedrigeren Drehzahlbereichen. Ist gar nicht so. Musst du ein bisschen höher fahren. Aber ultra knackig, also nicht unkomfortabel, aber sehr präzises Feedback, einfach ein sehr neutrales Motorrad, so nenne ich es mal. Das aber echt, also hat mich echt beeindruckt, fand ich wirklich cool.
Ja, Touring-Jan hier vom Feinsten. Und ich muss sagen, ich hatte auch so ein Kawasaki-Aha-Erlebnis gestern Abend, weil nach der Tour haben wir uns hier getroffen, die Kollegen von Venex, ne, die den Campervan zur Verfügung gestellt haben, die fangen mit diesem Motorradthema erst jetzt an und haben dann halt auch gesagt, hey, wir kommen bei euch vorbei, wir gucken uns das mal an, fangen so ein paar O-Töne ein, ne, wie das überhaupt ist, weil dieses Modul oder dieser Camper gibt es ja für verschiedene Use Cases, zum Fahrradfahren, für den Familienurlaub etc. Und Motorradfahren ist halt ein Thema, mit dem die sich jetzt anfangen, so ein bisschen zu beschäftigen. Und es war das super cool, sind dann hergekommen, haben sich mit unseren Leuten unterhalten und haben Stiefelbier spendiert, so für die Ankunft. Direkt aus dem Camper raus, so Kühlschrank, zack, Bierchen, war richtig
lässig. Das war geil. Das war ein Service, Alter, hier ankommen und dir wird das Bier in die Hand gedrückt.
Eiskalt, so. Ne?
Und ich glaube, da hast du kurz das mal reinbringen, ne? Wir müssen auch noch mal so ein bisschen über den Tagesverlauf reden.
Ja, wollte ich sagen. Weil wir waren ja unter anderem zu spät zu dieser Stiefelbier-Geschichte. Und das ist ja auch eine längere Geschichte, die ich erzählen muss. Aber eigentlich wollte ich ja noch diese ZX-Thema, dass sich eben durch dieses Stiefelbier so ergeben hat. Weil dann haben die Motorräder natürlich dann um diesen Camper rumgeparkt. Der Camper ist irgendwann weggefahren, stand noch mehr Motorräder da. Und ich bin dann quasi aus dem Hotel raus, Treppe runter und lauf auch auf diese ZX-R636-Tour. Ne? Und das war ja damals also die Vorgängerin, die 98er ZX-6R G-Modell. Ne? Das war ja mein Traummotorrad. Und die unterscheiden sich ja eigentlich nur marginal. Die Frontverkleidung ist ein bisschen anders und der Motor hat eben ein bisschen mehr Hubraum. Und ich laufe da hin und setze mich drauf. Und das war halt auch dieses, heute würde es vielleicht fast sagen, es hatte eher so eine sporttouristische Sitzposition. Ne?
Ja.
Erinnert mich so ein bisschen an die Panigale tatsächlich. Die ist ein bisschen sportlicher, aber so in diesem Rahmen bewegt sich das halt. Ne? Supersport auf der Straße. So, ne? Und es war so ein emotionaler Flashback, will ich mal sagen.
Ja.
Und gestern Abend hatte ich dann die Stiefelbier getrunken und als ich dann raus bin, da war es schon dunkel, da hatte ich noch das eine oder andere Duschbier und Essensbier und wir unterhalten uns Bier.
Ja.
Ne? War dann halt nichts mehr mit Fahren, aber ich habe so gedacht, das wäre schon richtig, richtig cool gewesen, dieses Ding mal wieder zu fahren. Und
man muss auch mal dazu sagen, die beiden Eigentümer Hendrik und Marcel, Grüße gehen raus, einfach super geile Dudes.
Ja.
Grundsätzlich, die Community war einfach geil und vielleicht haken wir damit jetzt mal kurz das Motorrad technisch ab und gehen so ein bisschen auf das Event so ein. Wir hatten ja viele alte, bekannte Gesichter dabei, aber auch viele neue. Es waren die meisten Teilnehmenden überhaupt, aber, und das war ja auch immer unser Ziel, das irgendwie so zu halten, dass man doch irgendwie noch gut mit allen klarkommt. Wir waren jetzt irgendwie 43 Leute in der Spitze. Das hat echt super gut harmoniert, so wie ich das wahrgenommen habe. Ich glaube, das Feedback war auch das gleiche. Jetzt kamen wir Freitag schon so ein bisschen zusammen zum Abendessen. Ein paar haben aber auch extern übernachtet. Einige sind dann als Tagesgäste Samstag angereist. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf den Tagesverlauf zu sprechen kommen. Und wir haben es gestern schon mal kurz geschafft, uns hinzusetzen, weil das muss man auch mal sagen, Michel und ich verbringen so viel Zeit remote zusammen.
Ja.
Und jetzt haben wir so ein Präsenzevent und wir kommen eigentlich überhaupt nicht dazu, dass wir uns zu zweit mal wirklich unterhalten.
Außer jetzt hier.
Außer jetzt hier und gestern Abend für 10 Minuten mal kurz, wo wir uns mal rausgenommen haben und mal kurz so durchgeatmet haben. Und da habe ich schon mal anklingen lassen, weil wie ging es dir Samstagmorgen so mit dem Aufwachen?
Ja, stimmt, da haben wir schon drüber gesprochen. Nicht so wie dir, kann ich an dieser Stelle gleich sagen. Ich will jetzt gar nicht anders, wir machen es andersrum. Beschreib du, wie es dir ging.
Ja.
Weil ich dann eine Parallele aufmache zu dem Event, das wir vor 2 Wochen hatten.
Okay.
Wo es mir mehr so ging wie dir. Und dann kann ich erklären, warum es mir diesmal nicht so ging wie dir.
Vielleicht nochmal zum Aufwachen ganz grundsätzlich. Ich habe Freitag und Samstag in diesem Campervan geschlafen.
Ja, genau.
Das muss ich auch nochmal erzählen, weil das haben wir ja vorhin so ein bisschen angeteasert. Also für Leute, die das nicht sehen, dieser Van ist so konzipiert, dass du ein Motorrad unten reinstellen kannst, oben schlafen kannst. Und das wollte ich natürlich mal ausprobieren. Und bin an dem Donnerstagabend wieder letzte Rille sozusagen hier angekommen. Hab nicht mehr getankt und so, Auto dahingestellt, hab mich da reingelegt, war schon etwas frisch. Problem war aber auch in dem Ganzen, als ich mich entschieden habe, draußen zu schlafen, fiel hinter mir die Tür ins Schloss und es wurde abgeschlossen von dem Hotel. Michel ist auf sein Zimmer gegangen und ich konnte in dieses Hotel gar nicht mehr rein. Und komm rein in diesen Camper und denk mir so, was wird frisch? Also ich glaube, da hatte ich so um die 10 Grad auf dem Thermometer. Und leg mich da rein und es wurde einfach kälter und kälter und kälter. Und nachts um 2 dachte ich, das geht jetzt nicht mehr. Ich mache die Standheizung an. Dann habe ich die Standheizung angeschmissen und hatte 2 Stunden Time of my life. Also es war sehr angenehm, sehr schön und werde aber nach 2 Stunden wieder wach und denke mir, wieso ist es denn jetzt auf einmal schon wieder so scheiße kalt? Gehe an den Bordcomputer, war dann irgendwie nachts um 4. Ja, Kraftstoffreserve erreicht, Standheizung abgeschaltet. Fuck. 4 Uhr nachts, ich einfach noch so ein Vlies übergezogen, mich da reingekuschelt, gezittert ohne Ende, dass es halt irgendwie so einigermaßen warm wird.
Hat sich warm gezittert, Ehren.
Katastrophe. Also, denkst du nicht einmal nach, hast du 2-mal diesen Schaden so. Die Nacht drauf, Freitag auf Samstag, und das ist jetzt so die Überleitung, war ich dann davor nochmal tanken, habe es dann nochmal versucht, muss sagen, richtig gut geschlafen. So,
ja, aber du hast dann auch 3 Kuscheldecken und du hast
ja das war aber genau.
Extra,
war,
deutlich mehr.
Aber die habe ich gar nicht gebraucht, ich habe dann so geschwitzt.
Achso, okay, okay.
Alle 2 Decken, weil in dem Camper stabile 20 Grad, also nachts ging es hier runter auf 5 Grad oder so.
Ja, ja, es war richtig frisch.
Und das ohne die Standheizung war schon nicht das geilste Erlebnis meines Lebens.
Ja, ja. Also jeder, der weiß, der irgendwie, weiß nicht, auf der Rennstrecke oder im Urlaub oder was auch immer mal im Transporter geschlafen hatte, ne, das hat ja schon so ein bisschen, ich weiß nicht, woran das liegt, gefühlt ist es in meinem Transporter auch 3 Grad oder 4 Grad kühler als draußen. Das hat irgendwie so einen Kühlschrank-Effekt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht gibt es da eine Erklärung dafür, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Auf jeden Fall habe ich immer dieses Icebox-Ding. Ne?
Ja.
Und man muss ja dazu sagen, der Van, in dem du jetzt geschlafen hast, ne, das ist ja ein Ford Transit, ist die Basis. Und das ist halt wie bei diesen klassischen Minivan-Schlafgelegenheiten. Du klappst halt um das Dach auf.
Ja.
Und dann hast du wie so ein, du hast so ein festes Dach, aber diese Zeltplanen drumherum. Ne?
Ja.
Und das ist dann so angeschrägt. Das heißt, du bist halt einfach noch mal mehr draußen. Ne? Du hast nicht diese Fahrzeugisolation, weil das ist ja eigentlich ein normaler, wie soll ich sagen, 7-Sitzer, glaube ich. Ne?
Ja.
Wo ja die Isolation drin ist, nicht wie bei einem Peugeot Boxer Transporter, da hast du ja keine Isolation. Ne? Aber du liegst halt oben in diesem Zelt und dementsprechend spürst du natürlich auch, wie bei allen anderen Konzepten, die da, die so ähnlich gesinnt, ne? Spürst du natürlich die Witterungseinflüsse oder Temperatureinflüsse.
Bist halt noch ein bisschen puristischer am Campen.
Aber war geil. Ja, ja.
Aber jetzt zu der Ausfahrt zurück. Also Samstagmorgen, ich bin aufgewacht und ich muss sagen, ich war ziemlich aufgeregt und ziemlich nervös. Wir haben es angekündigt, 43 Leute, so viel waren wir noch nie auf der Ausfahrt. Und wir hatten auch wieder tolle Tourguides.
Und müssen dazu sagen, es gab leider Schwund auf dem Weg.
Ja.
Und Absagen auch kurz vorher an dieser Stelle. Gute Besserungen an alle, die jetzt sich hier angesprochen fühlen oder beziehungsweise an die Familienmitglieder. Da ist ein bisschen was vorgefallen, hat dann dazu geführt, dass es ein bisschen weniger Leute gewesen sind.
Ich glaube 5, 6 Absagen oder leider Unfall gab es auch.
Unfall gab es auch, ja. Also an dieser Stelle gute Besserungen gehen raus und
wir freuen uns, euch nächstes Jahr dann zu sehen.
Genau.
Und unter dem Eindruck, und da werden wir in einer späteren Folge auch nochmal drüber sprechen, ich hatte auch im Umfeld jetzt gerade eine ziemlich heftige Situation, ist es ja schon so, dass man eine gewisse Verantwortung spürt, dass alle wieder heil nach Hause kommen. Wir hatten zwei weitere Tourguides. Ganz, ganz lieben Dank an der Stelle nochmal an Attila und Jim, die wirklich auch die Gruppen sicher nach Hause gebracht haben. Da hatte ich mir im Vorfeld, muss ich auch sagen, aber auch gar keine Sorgen gemacht. Kennen die beiden so, du vor allem den Jim, ja. Attila kennen wir jetzt auch.
Der ja quasi von mir genötigt wurde, die Tour zu machen. Ne? Ich habe ihn jetzt mal gefragt, naja, nee, weiß nicht so richtig, ja, habe ich noch nicht so wirklich gemacht. Ne? Also der kennt, warum habe ich ihn angefragt? Der wohnt hier in der Ecke, der kennt hier das Revier sehr, sehr gut. Und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn du Tourguide bist und vorne wegfährst. Also, du hast ja die Tour zusammengestellt und wir sind aber dann tatsächlich eine Runde gefahren, auf der ich fast alle Abschnitte auch kannte. So, ne? Du merkst dann, okay, in Anführungsstrichen, nicht das Muskelgedächtnis, aber das Motorradgedächtnis geht an. Ja. Und du weißt, okay, da kommt die Kurve, das bin ich so und so schnell gefahren, da war früher die und die Lücke so oder da der Asphaltflicken so. Ne? Und Jim hatte dann quasi in Anführungsstrichen die größte Verantwortung, weil er halt einfach die größte Gruppe hatte. Ja. Schluss, so, ne? Ja. Also am Anfang gar, nee, weiß nicht so richtig und dann, ja, hier hast du einfach alle.
So, ja. Ne? So, und Attila mit der Krabbelgruppe, da auch nochmal großen Respekt. Wir hatten
den Held der Ausfahrt.
Den Held der Ausfahrt, das wird ein ganz neues Thema, das müssen wir uns mal verkunden. Auch für die nächsten Ausfahrten haben wir uns das vorgenommen. Es gab doch jedes Jahr irgendwie eine Person, die herausgestochen ist. Ich weiß noch, wo waren wir denn da? Was war vor 2 Jahren? Wo waren wir da?
Thüringer Wald.
Im Thüringer Wald war es zum Beispiel im Nachhinein der Thiago,
ja.
Der statt einer Jacke halt einfach ein Fass Bier mitgebracht hat.
Für uns.
Ja, auch eine faire Sache. Auch hier gab es heute wieder Bierspenden. Wir haben jeder auch ein Sixpack bekommen und auch wieder vom FA aus Berlin.
Ja.
Von wem kamen die zum Beispiel?
Sixpacks sind von Pascal.
Von Pascal. Ey, Grüße gehen raus an der Stelle.
Übrigens, lokales Bier, Höpfner. Und ich durfte sogar eine Bestellung aufgeben. Ich habe nämlich Höpfner Export bestellt.
Ja,
du hast Pilz bekommen. Ja. Weil es ist ja, ich habe ja in Karlsruhe gewohnt, ne, und habe natürlich keinen Zugang zu diesen lokalen Bieren. Und hatte mir meinen Höpfner Export mitgebracht. Richtig geil.
Wie kam man drauf? Also, die Gruppen fertig. So, und jetzt aber mal, um den Bogen zu schießen. Wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen, wenn wir noch ein paar Anekdoten zu erzählen.
Ja, wir wollen ja fahren.
Ich war einfach doch angespannt. Es sollen irgendwie alle eine gute Zeit haben. Alle sollen sich wohlfühlen und alle sollen sicher nach Hause kommen. Und das muss man irgendwie auch erstmal so schaffen, klappt alles von der Technik, sind alle vorbereitet. Aber man muss auch wieder sagen, das 4. Jahr jetzt in Folge, alle Leute hier souverän angekommen, keine Deppen dabei, keine Proleten, keine Atzen, die hier irgendwie mit einem halb fahrtüchtigen Motorrad anreisen, sondern die Motorräder alle im Schuss, egal welches Baujahr, die Leute darauf richtig ausgestattet. Und
teilweise mit Birkenstock am Rucksack, ist mir aufgefallen.
Am Rucksack?
Ja, Grüße gehen raus an Olli, der so ein bisschen versucht hat, das Messer zwischen den Zehen zu haben. Die habe ich dann irgendwann mal freilaufen lassen. Er ist halt einfach die gesamte Tour mit Rucksack gefahren. Und am Rucksack waren links und rechts ein paar Birkenstocks angeklöppelt. So, ne? Keine Ahnung, was er damit vorhatte unterwegs. Weiß ich nicht, ob er gedacht hat, okay, wenn wir halt irgendwie...
Er hat sich vielleicht von meinem Camper-Lifestyle anstecken
vielleicht
lassen.
Vielleicht. Jan ist nämlich unter die Premium, wie sagt man, Schickimicki-Luxus-Outfit-Geschichte. Wie sagt man, wie nennt man die Leute? Hipster? Nein, wie nennt man der?
Birkenstockträger sind eine Kategorie für sich. Ich glaube, die kann man gar nicht so benennen.
Ja, das ist anders.
Das ist jetzt das Thema Frühstück. Wir kommen überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig. Ja, also, ja.
Aufregung. Hier kann viel zu erzählen.
Und als es dann, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, erst als wir dann fuhren, ging es. Aber das Thema ist ja auch so ein bisschen, wenn du da fährst, natürlich ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich. Aber jetzt gibt es ja doch mal eine Stelle, wo du irgendwie ein Auto überholst, das einfach Ewigkeiten da vor dich hin zwiebelt. So, ne? Und versuchst es natürlich in einem absolut sauberen Bereich irgendwie zu machen, so dass es für die Gruppe irgendwie in Ordnung ist. Und trotzdem hast du natürlich immer die Sorge, wenn jetzt jemand beispielsweise überholt und übersieht irgendwas oder fühlt sich irgendwie unter Druck gesetzt, fährt in der Kurve geradeaus, dann denke ich mir immer so, boah, das bleibt ja doch irgendwie hängen und das wollen wir nicht. Und wir haben es jetzt, und das ist für mich so implizit so ein Ding, 3 Jahre davor geschafft, dass nie was passiert ist. Und für mich ist dann halt so wichtig, dass das auch im nächsten Jahr so passiert, dass halt niemand irgendeinen Schaden hat, dass wir abends alle da sitzen, Bierchen trinken. Und das war die Aufregung. Jetzt kannst du gleich deine Story dazu erzählen, aber ich möchte Anschluss nehmen an das Stiefelbier. Da ging halt bei mir dann so richtig die Endorphine frei, als wir hier ankamen. Du gesehen hast, die Leute sind alle happy, alle irgendwie glücklich. Es gab keine Unfälle, niemand hat sich irgendwie einen Schaden dazu geholt. Jeder hatte Bock auf dieses Bier und dann trudeln die Leute rein. Man erzählt, hey, was habt ihr da erlebt, habt ihr jenes gesehen, dies und das und so weiter. Und auch alle verknüpft. Also es ist nicht irgendwie so, dass es irgendwie so einzelne Leute gibt, die irgendwie nicht Teil dieser Gruppe sein dürfen oder können und so, sondern alle zusammenkommen. Und das hat mich richtig glücklich gemacht. Und wir haben den Held der Ausfahrt vergessen. Aber jetzt erzähl erstmal deinen Anknüpfungspunkt.
Ja, genau. Also ich knüpfe einfach an diesem emotionalen Moment an, den du gerade beschrieben hast, mit dieser Erlösung und der Entspannung und dem Endorphinausstoß, der einsetzt, wenn du deine Schäfchen wieder im Trocknen hast. Denn ich bin ja angekommen, eine Stunde zu spät, und hatte meine Schäfchen noch gar nicht im Trocknen. Denn wir hatten die angesprochene KTM 99 SM ja dabei, die ich auch gefahren bin, die mir sehr gut gefallen hat. Und die hat zwischendurch schon mal ein bisschen Zicken gemacht, will ich mal sagen, und ist nicht mehr gestartet. Und da waren wir oben Nordschwarzwald, Bereich Kniebis, Alexanderschanze, also oben wollten wir Richtung Zuflucht runter. Und für die, die die Ecke hier kennen, und es waren tatsächlich überraschend viele, die hier im Nordschwarzwald schon unterwegs gewesen sind. Auf jeden Fall sind wir da oben angehalten, um die Motorräder durchzuwechseln, und dann ging dieses Motorrad nicht mehr an. So, ne? Und dann haben wir da ewig rumgemacht und haben versucht, das Ding anzuschieben. Ich bin da die Straße hoch und runter gerannt. Stefan auf seinem Moped versucht, die Geschichte irgendwie zum Laufen zu bringen. Wir haben dann das auch so MotoGP-Style versucht. Ne? Ich mit der Ducati gefahren und versucht, das Ding anzuschieben. Das ging aber nicht so richtig. Also Chapeau an die, die das irgendwie hinbekommen. Ich war nicht dazu in der Lage, das irgendwie umzusetzen. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann zu zweit geschoben. Olli auch mit dabei gewesen. Und dann lief die Karre wieder. Und dann sind wir Zuflucht runtergefahren, und ich kann mich daran erinnern, als ich das letzte Mal gefahren bin, war da noch scheiß Asphalt. So, ne? Und sind dann auf der anderen Seite, Allerheiligen, wieder hoch Richtung B500. So, das ist hier so, ich sag mal, fast so eines der magischen Dreiecke, Kurvenparadies. Das ist ja auch die Strecke, die ihr gefahren seid, vermutlich mit so das Spektakulärste. Wir haben auch in der Mittagspause dafür gesorgt, dass wir diesen Schlenker mitmachen, obwohl wir ein bisschen spät dran waren. Denn der Tag begann ja schon eigentlich mit einer,
Genau, Verschwindung, die haben wir ganz vergessen.
Genau, das
ich hatte ja die Gruppe mit der Multistrada.
Aber warte ganz kurz, ja. Das erzählen wir gleich. Ja. So, ne? Auf jeden Fall sind wir dann Zuflucht runter, und wir hatten das Thema ja angesprochen, unterschiedliche Fahrertypen in den Gruppen. Und ich habe gemerkt, okay, Oliver, ne, hat so ein bisschen, Christian wollte auch ein bisschen mehr Gas, ich weiß nicht, Stefan, der SM-Treiber, und Effe war ja dann bei mir in der Gruppe, die wollten ja so ein bisschen zügiger fahren, also bin ich dann Allerheiligen hoch und habe ungefähr auf der halben Strecke, habe ich angehalten, wurde nach dem Drittel, gibt es einen Parkplatz, und gemeint, ey, Leute, pass auf, wir machen das jetzt so, ich fahre jetzt mit den anderen, die nicht ganz so schnell fahren, vorne weg, und ihr fahrt wieder runter und könnt einfach in eurem Tempo hochfahren, unter Einhaltung der Straßenverkehrsregel natürlich. War dann auch auf dieser Strecke eine Polizeikontrolle.
Ja.
Hatten sie irgendwie vier, weiß nicht, gerade
die junge Leid.
Die junge Leid hier, ne, Jungspritzer.
Ja, Kleiner aus mit.
Dann haben sie mal rausgezogen auf der Straße. Und das ist so eine Stelle, Schwarzwald ist Netzabdeckung eh nicht überall so gut. Auch hier im Hotel Probleme gehabt, die meisten. Und das ist eine Stelle, wo du eigentlich fast kein Telefonnetz hast. Ne? Und wir kommen oben an und warten und warten und warten, und es kommt niemand. Und irgendwann kommt ein vereinzelter Anruf in ganz, ganz schlechter Qualität. Oh, da, Stefan kann nicht mehr fahren, Moped kaputt. Und du denkst einfach nur, fuck, ich hab dir jetzt laufen lassen. So, ne? Hab dir extra noch ins Gebet genommen vorher.
Ach, krass, ja.
Und du kriegst dann so eine halbgare Nachricht und denkst, scheiße, die sind jetzt natürlich da doch Endorphin-geschwängert, zu viert, haben sich irgendwie gegenseitig angestachelt, und einer hat es halt übertrieben und das Ding weggefeuert. So, ne?
Und dann, boah, das kann ich verstehen. Und das wäre für mich nämlich genau die Höchstsorge so. Das
genau.
Will ich nicht.
Und warum, warum ist das eine andere Situation gewesen? Jetzt mache ich nämlich diesen Schwenk zum Event und zur Aufregung am Morgen. Ne? Ich war an dem Morgen, gestern Morgen vor der Ausfahrt, nicht so aufgeregt wie in Oschersleben. Und es gibt einen Grund dafür. Warum ist das so? Weil, Jan hat es gestern angesprochen, ich habe so als rhetorisches Mittel rhetorische Fragen zu stellen und die dann selber zu beantworten. Das ist eine davon. Warum ist das so? Das liegt daran, dass ich quasi in dieser Gruppe ja als Tourguide vorne wegfahre, alle im Blick habe und das Tempo quasi selber steuern kann. Und ich kann so fahren, dass niemand auf die Schnauze fliegt. So, ne? Und das sage ich den Leuten auch. Ne? Also fahrt mir hinterher, fahrt meine Linie. Es kann nichts passieren. Du kannst jede Kurve fahren. Es gibt keinen Grund, irgendwo die Bremse anzufassen. So. Ich werde immer so fahren, auch wenn es zügiger wird, dass das geht. Ne? Ich wechsle ja auch die ganze Zeit die Motorräder durch. Ne? Also ich muss mich immer auf ein anderes Motorrad einstellen. Auf dem einen fühlst du dich ein bisschen komfortabel, auf dem anderen ein bisschen weniger. So. Du musst aber immer mit krass Sicherheitsreserven fahren. Kann jeder machen, so, ne? Das weiß ich. Auf der Rennstrecke habe ich das nicht. Wir haben die Leute dazu eingeladen. Die Leute kommen mit ihrem Motorrad. Ich weiß nicht, wie da die Technik ist. Haben sie vielleicht neue Reifen drauf gemacht, sind eh super nervös beim ersten Mal. Und da war ich viel mehr angespannt, weil ich gesagt habe, okay, wenn die jetzt hier rausfahren, habe ich das nicht mal unter Kontrolle. Aber ich habe dafür gesorgt, dass die jetzt hier sind. Wohingegen bei den anderen, also hier, habe ich zwar dafür gesorgt, dass sie hier sind, aber ich fahre auch vorne weg. Ich gebe das Tempo vor, so, ne? Und wenn ich jetzt im Rückspiegel sehe, da stimmt irgendwas nicht, was ich zwischendurch auch gemacht habe, so angehalten, Gruppe umsortiert, ne? Damit ich die die es vielleicht ein bisschen nötiger haben, besser im Auge habe und dann die etwas schnelleren nach hinten setzen kann, damit die halt auch mal sich zurückfahren lassen können, ein bisschen schneller fahren, so, wo ich weiß, okay, das kann ich, da habe ich viel mehr Kontrolle. So, ne? Und genau, und dann jetzt wieder zurück zur eigentlichen Geschichte, dieser Anruf gekommen, denkst du, fuck, so, ne? Und dann ist einer von denen weitergefahren, bis er gutes Telefonnetz hatte und hat dann bei uns angerufen und dann hat sich halt rausgestellt, dieses Problem mit diesem Anschieben, was wir halt oben Kniebiss hatten, war die Batterie defekt. Die hat so eine Lithium-Ion, also so eine Lithium-Ionen-Batterie gehabt und da ist irgendwie eine Zelle abgefackelt und der ist halt gefahren, das Motorrad ausgegangen und die Batterie hat angefangen zu brennen. Und dann haben die halt, hat er dann halt auch erzählt, ne, hab das Moped angehalten und die anderen, die in dieser Gruppe dabei waren, die haben, der ist an letzter Stelle gefahren, die haben das halt auch nicht mitbekommen. Ne?
Ja.
Sind dann, der ist dann halt angehalten, hat dann die Abdeckung abgemacht, die Batterie gebrannt, hat dann die Batterie, oder gekokelt, ne, hat sie rausgenommen. Vorher musste er diesen Batteriebrand, hat er mit seiner Jacke dann quasi gelöscht, hat es erstickt, ne. Dann hat er die Batterie rausgenommen und hat gemeint, ja, aber das hat halt, dann ist jede Zelle ist dann halt einzeln abgeraucht und hat dann die Zellen halt quasi einzeln rausgenommen und dann quasi auf der Straße verteilt.
Also erst so krass geistesgegenwärtig.
Ja. Ja, ich also er ist halt Ingenieur. Stefan, hast du richtig
gemacht? Ja, aber also Glück, dass es ihn getroffen hat. Natürlich scheiße, dass es ihn getroffen hat. Aber so, wenn ich das jetzt gewesen wäre...
Dir wäre die Karre abgefackelt.
Ich hätte das Motorrad rauchen sehen. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, Michel!
Ja.
So, Michel war aber nicht da. Dann hätte es gebrannt. Da hätte ich vielleicht, so Marketier, der ich bin, mein Handy gezückt, ein Video davon gemacht.
Immerhin. Alles für die Klicks so, ne? Und, so. Und die drei haben mir dann halt auch erzählt, ne, die sind halt dann weitergefahren und haben gemeint, okay, er kommt nicht. Sind dann zurückgefahren und er stand da aber anscheinend irgendwie an der Stelle, wo dann, also während der kürzester Zeit auch gar nicht möglich gewesen, so war, ist mir dann im Nachhinein bewusst geworden.
Ja.
Aber es war halt so, der stand halt an der Stelle, daneben ein Krankenwagen mit Blaulicht, ne? Und er hat ja quasi das Moped auseinandergerobbt, um an die Batterie zu kommen, überall Teile auf der Straße.
Ach, scheiße.
Und die halt hingekommen und gedacht, gleich wie ich so. Ja. Ne? Du kommst halt in diese Situation und denkst, boah, was ist da passiert? Ne?
Ja.
So, und das, was ich jetzt erzählt habe, habe ich aber in dieser Detailtiefe erst erfahren, nachdem die dann auch wieder hier angekommen sind. Ne?
Ja.
Ich habe zwar dann mit denen telefoniert und habe gemeint, hey, pass auf, organisiert ein ADAC, einer bleibt da, zwei können ja theoretisch schon zurückkommen und ihr habt ja genug Motorräder, ihr fahrt dann einfach zu viert quasi auf diesen drei Motorrädern wieder her.
Ja.
So, ne? Und als ich dann hier angekommen bin, war das aber noch nicht komplett gelöst.
Ja,
ne? Okay, dementsprechend war ich dann halt auch mal ein bisschen unentspannter. Ne? Ich habe dann diesen, ich habe nicht diesen krassen, okay, ich komme jetzt an, ich drehe den Schlüssel um, alle Mopeds stehen da, alles ist aus und dann fällt halt so diese, dann hast du dieses Dings. Und weil ich weiß noch, du bist auf mich zugekommen, so ultra euphorisch, boah, geil, ja, wir haben es wieder geschafft, so, ne? Und ich konnte es halt überhaupt gar nicht teilen.
Mhm.
Also ich wusste, es ist niemandem körperlich was passiert, so, ne? Und es ist niemand gestürzt, ne? Also es hat nichts im Rahmen von dieser Ausfahrtorganisation oder des Fahrens passiert, ne? Sondern es ist halt ein technischer Defekt gewesen. So, ne? Aber es war halt einfach noch nicht ganz geklärt und es hätte ja auch, ist natürlich auch ärgerlich, wenn du zur Ausfahrt kommst und die Karre fackelt halb ab, ne? Und du hast jetzt auf einmal dann 3.500 Euro Schaden dran. So. Wisst ihr ja auch nicht. So, ne? Aber das war der Teil und wir haben aber noch eine andere Gruppe und jetzt kommen wir wieder zurück zum Held des Tages, würde ich sagen. Zum Held der Ausfahrt.
Held der Ausfahrt, genau. Den hatten wir nämlich, und das hat sich schon so ein bisschen angekündigt. Er kam als einer der Nachzügler, sage ich mal, nicht nur hier an, sondern auch zum Event. Ich glaube, er hat sich erst irgendwie einen Monat vorher gemeldet und gesagt, hey, könnt ihr mitfahren? Ich dachte so, ja klar, warum nicht? Ja, er fährt einen 125er. Kein Thema. Komm mit. Ja, er wohnt irgendwo krass in Norddeutschland. Ich weiß gar nicht genau wo, irgendwo Richtung Hannover oder so.
Kann er hatte irgendwie 700 Kilometer Anfahrt oder was gehabt?
700 Kilometer Anfahrt. Hat es dann zum Glück zweigeteilt, das war uns aber auch nicht so richtig bewusst, schickte am Freitagabend, bevor die Tour losging, irgendwie um 6:30 abends einen Standort irgendwo bei Miltenberg oder so und mit Google Maps direkter Weg 2,5 Stunden. Und ich dachte mir so, boah, was macht der? Ich wusste, der Typ hat seit einem Jahr den Führerschein. Ist so seine erste lange Fahrt. Er schrieb dann auch so, ja, ich bin noch nie in meinem Leben so viele Kurven am Stück gefahren. Und hatte sich dann nicht mehr gemeldet. Und ich bin ja jetzt auch nicht sein Erziehungsberechtigter oder sonst was, bei dem er sich melden muss, so. Aber irgendwann um 11 beim, keine Ahnung, x-ten Bierchen, dachte ich mir so, was ist eigentlich mit ihm? Und dachte mir so nicht, dass der jetzt hier hinkommen will und hier ist das Hotel abgeschlossen und der hat hier einen Platz und ist 12 Stunden auf dem Moped gesessen, das war nämlich tatsächlich so, und kommt dann hier nicht an. So. Und bei aller Liebe, so, der Campervan war dann doch, also für mich alleine schon okay. So. Dann schrieb er mir aber doch irgendwann, er hatte dann ein Hotel hier in der Nähe und ist es runtergefahren und ich glaube, alle waren so ein bisschen gespannt, so, hey, wie wird er sich gestalten oder wie wird sich verhalten in der Gruppe, in der Krabbelgruppe. Und da muss man auch nochmal sagen, Attila hat ihn da auch, glaube ich, einfach sehr gut an der Hand genommen. Und so ist er einfach diese Tour richtig gut gefahren. Ich glaube, alle haben sich total erfreut an dieser Person, an dem, wie sie aufgetreten ist, wie der Ibo hier das abgezogen hat. Der will nächstes Jahr wiederkommen und irgendwie, als wir gestern gesagt haben, hey, das ist doch irgendwie der Held der Ausfahrt, war er leider schon wieder unterwegs und hat aber von allen Applaus bekommen, sehr, sehr begeistert und so waren wir das nämlich eben auch. Deswegen super Sache. Jetzt will hier jemand einparken, wir machen eine kurze Pause. Eine Person, die das gar nicht lustig findet, dass wir hier offensichtlich ihren Parkplatz mit der Kamera besetzen.
Wir haben auch quasi den kompletten Parkplatz belegt, muss man ja dazu sagen.
Bin gespannt, ob das gar keine Diskussion gibt. Naja. Wir machen erstmal weiter. Das also Held der Ausfahrt. Ivo, geht an dich. Wir haben ein kleines Set für dich. Das wollen wir dir noch zusenden. War das nicht so?
Ja, war so, ja. Held der Ausfahrt. Also jetzt neue Rubrik geschaffen. Wir hatten in den vergangenen Jahren ja immer Personen, die auf irgendeine Art und Weise herausstachen. Und Ivo hat jetzt aber den Vogel so ein bisschen für uns abgeschossen. Und das war dann natürlich die Steilvorlage zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach jedes Jahr den Held.
Letztes Jahr können wir nachträglich noch nominieren, eigentlich der Hugo. Der hat das Ganze oder uns sehr unterstützt mit dem Red Apple oder wo wir da waren.
Ja.
Also
Hugo. Also er ist Held der Organisation sozusagen. So Held der Ausfahrt, ja, auf jeden Fall.
Und jetzt haben wir noch eine andere Story offen. Und das war nämlich der Start. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ja. Mit so ein bisschen Aufregung. Und dann sollte es endlich losgehen. Gruppen waren eingeteilt. Und ich nehme mir die Ducati Multistrada, weil ich sage, okay, da sitze ich drauf. Souveränes Ding. Und bin von uns beiden der Erste, der starten will.
Einfach so oder so ähnlich hat sich das angehört, ja.
Einfach tot.
Ja. Die Ducati, die neuen, also die Street Fighter und die Panigale und die Multistrada, die starten eh, fühlt sich immer so ein bisschen an, es braucht da irgendwie noch so einen extra Push, also als wären sie nur auf 95% und kriegen die Energie nur so
knapp. Ja, das sind die Ducati-Emotionen.
Ja, genau.
Die wollen ja schon direkt beim Start eine gutes Sorge Gefühl machen, erstmal, ja, ob sie anspringt und dann springt sie an und du freust dich halt. Und
dann hast du dieses gute Gefühl.
Dann hast du Emotionen geil. Und bei jedem anderen Motorrad drückst du halt einfach und weißt, die geht an.
Ja.
Und dann ist es halt egal. Aber bei der Ducati jedes Mal und gestern war es halt so, scheiße. Ging nicht an.
Ja.
Jetzt sind wir hier am Hotel und es geht, weil es wirklich perfekt gelegen ist zum Motorradfahren so.
Man muss ganz kurz erklären, warum sie nicht angegangen ist. Ne?
Ja, weißt du das?
Ja, ich habe eine schwere Vermutung. So, ne? Das Motorrad haben wir ja am Samstagmorgen vor der Ausfahrt gestartet. Ne? Da sollte es ja losgehen. Und wir haben das Motorrad ja aber am Donnerstag geholt. Ne? Und ich bin aber am Donnerstag nicht damit gefahren. Und auch am Freitag ist eigentlich niemand damit gefahren.
Doch.
Wer?
Weiß ich nicht.
Nee, es ist keine, also nicht wirklich viel damit gefahren.
So. Doch, die beiden mit der BMW, GS und XR, die waren anderthalb Stunden, zwei Stunden weg.
Sind die so lange damit?
Ja.
War das am Samstag?
Na klar.
Am Freitag.
Deswegen unerklärlich.
Ah ja, okay, nee, das stimmt. Also, das war Theorie Nummer eins, so, ne, dass ich, also, und was halt auch, muss man dazu sagen, Nachtrag hinterher, die sind dann zurückgekommen und das war jetzt die eigentliche Geschichte, das hatte das quasi so ausgeblendet. Und dann war halt aber, okay, die Mopeds angeguckt, ne? Ständig Zündung an, Zündung aus, ne? In Display rumgeklickt. Aber das Motor hat natürlich die ganze Zeit ausgewesen, also der Motor nicht gelaufen. Und das mögen die modernen Batterien in der Regel nicht so. Das ist halt so eine, ich glaube, die haben auch so eine Lithium-Ionen-Batterie. Die sind normalerweise etwas unterdimensioniert. Bei der R1 war ja ist das auch so ein Problem. Ne? Die hat halt einfach relativ wenig Saft. Und wenn du halt das Ding lange mit eingeschalteter Zündung hast, ne, dann geht die Batterie halt schon mal so ein bisschen in einen kritischen Bereich, will ich so sagen. Und dann kommt dazu, bei diesen Lithium-Ionen-Batterien, die mögen keine niedrigen Temperaturen und du hast das angesprochen. Also unter 10 Grad, schwierig mit denen. Und drüber überhaupt gar kein Problem. Also ich habe das ja auch bei mir in der R1. Ne? Über den Winter hast du das Gefühl, okay, das Ding ist völlig durch. Und wenn dann 15, 20 Grad erreicht sind, hat die überhaupt gar keine Probleme, dann reicht das halt locker aus. Ja. Ne? Und wir sind aber gestern Morgen gestartet, es war sehr zapfig, die Nacht war sehr kalt. So, und dann hast du halt quasi die Batterie war eh schon geschwächt, weil halt ständig Display an und aus so und quasi mit Zündung unten rumgestanden. Und dann noch die Nacht dazu, weil ansonsten gestern im Tageslauf gab es überhaupt gar keine Probleme mehr. Und du hast doch nicht mehr dieses überausgeprägte Gefühl von, da fehlt Kraft, das Motorrad anzumachen. Ne? Gab es da nicht mehr, heute Morgen ja auch nicht. Sind ja heute Morgen, ich habe es ja gehört, sind ja problemlos gestartet, kein Rumorgeln. Also ich glaube, das war die Kombination aus den beiden. Aber da gab es ja die Rettungsaktion.
Ja, also es war dann nämlich wild, weil ich dachte schon so, fuck. Also ich habe ja gesagt, so ein bisschen nervös, angespannt und dachte so, es kann jetzt nicht sein. Das neue Motorrad, auch so Vorführeffekt so ein bisschen, ja, alle gucken irgendwie drauf. Waren auch irgendwie relativ viele da. Dann geht's hier, ich habe es angesprochen, direkt erstmal leicht den Berg runter, weil wir hier wirklich im bergischen Schwarzwald sind, das Hotel super gelegen. Und ich habe es versucht, bis auf 17 km/h dann auch geil. Also das halt dann immer Motorrad-Community. Alle rufen dir zu, zweiter Gang, zweiter Gang. Und ich, alle wissen wir, dass ich jetzt technisch nicht mega viel Plan habe. Aber das kriege ich schon auch hin. So. Ja, aber da sind ja alle immer Hilfen dabei. So, ja. Und alle gucken dich aber an. Und dann hier versucht zu starten, nichts gegangen. Dann nochmal runtergerollt bis auf 17, 18 km/h. Dann ging der Motor kurz an, aber dann doch nicht.
Ja.
Weil dann wird es zu langsam wieder ausgegangen, so. Ätzen, dann stand ich da unten irgendwo rum und ich denke schon so, scheiße, was machen wir jetzt? Was ist Plan B? Weil mein Motorrad war ja dabei, aber das hatte der andere Guide. So, das war im Betrieb. Also wir hatten quasi ein Notfallmotorrad, das aber schon weg war. Und dann dachte ich, Mist. Und dann kamst du mit deinem schönen, was ist das, ein Peugeot?
Boxer, ja.
Ja.
Und musste ich auch erstmal schauen.
Angefahren. Und dann hatten wir gleich zweimal das Problem, die Batteriesuche. Ne? Du wusstest bei deinem dann, glaube ich, schon irgendwann relativ schnell irgendwo im Fußraum.
Ja, ja, ja.
Wäre ich jetzt auch nicht direkt drauf gekommen. Und bei der Ducati haben wir auch die Frage gestellt, wie viele Leute braucht es, um eine Ducati zu starten? Ich glaube, am Ende waren wir fünf.
Wir waren vier, ja, ja, ja. Also drei standen ums Motorrad rum, haben die Kontakte gehalten.
Ja.
Ich stand am Transporter, habe quasi da Batterie verpolt sozusagen, oder quasi angeschlossen an die Pole. Und irgendjemand hat, waren zu fünf, irgendjemand hat auch kluge Ratschläge gegeben.
Klar, also, aber
und ein Sechster, der die Verantwortung getragen hat. So, ne?
Also erstmal musstest du finden, wo ist das Bordwerkzeug? Oder wir haben zuerst gerade unter der Sitzbank. Wir haben erstmal bestimmt 3 Minuten gebraucht, um den Schlüsselstecker zu finden, um die Sitzbank zu öffnen. Dann hatten wir schon mal Bordwerkzeug. Dann wussten wir aber nicht, wo die Batterie ist. Weiter gegoogelt, dann okay, alles klar, am Zündschloss, so am Tank. Ultra verbastelt irgendwie das alles. Dann hattest du ja so fette Klemmen, weil es eigentlich so ein Autoüberbrückungskabel so ist. Ja. Ne? Und mit diesen fetten Klemmen da erstmal reinkommen, dann kam schon einer, ja, ja, wir machen einfach einen Imbusschrauber. Ne, wie heißt die? Doch.
Vom Imbusschlüssel.
Ja, so ein Imbusschlüssel.
Den klemmen wir
da ran und halten es da ran. Also wilde Ideen. Ich musste die ganze Zeit relativ nah an den Kontakten das Plastik halten und dachte so, weiß nicht, wie geil ich das gerade finde.
Ja.
So.
Es war halt auch wild, ne? Es waren ja, standen ja, ne, waren Kfzler dabei, waren Ingenieure dabei und so. Ne? Da hat sich halt auch so, ah nee, kannst nett machen so, ne?
Bei der
Ducati hier kann,
das mögen die nicht.
Kein Spannungsregler so, ja, ne? Ja. Kannst dich machen wegen Lastspitzen so, ah, kritisch, ne? Ja. Und du denkst, oh mein Gott. Ich habe ja das Motorrad mitgebracht, ne? Und ich musste es auch wieder zurück zu Ducati. Denk, fuck hier. Ja. Kein Meter damit gefahren, aber kaputt.
Ja. Aber es lief dann an und für den Rest des Tages auch keine Probleme mehr. War auf jeden Fall auch eine Story wert. Ich glaube, so abschließend.
Abschließend zum Event oder abschließend zur Ducati?
Zum Event und zur Ducati.
Okay, weil ich zur Ducati habe ich nämlich auch noch was zu sagen. Also zum Abschluss.
Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrs-Sale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast.
Denn ich habe gestern Abend, wir hatten ja unterschiedlichste Fahrer dabei. Die Panigale war nur Fahrer. Babs ist die Dings nicht gefahren.
Okay.
Wir hatten ja unterschiedliche Fahrer dabei, die das Motorrad gefahren sind. Und ich habe dann gestern Abend mal gefragt, haben wir so eine kleine, genau die Auslosung gemacht. So, wer würde denn dieses Motorrad fahren? Also für wen sind ja viele, nicht fahren, sondern nach der Fahrt, für wen käme es in Betracht? Ne? Hat sich niemand gemeldet. Was ich überraschend fand. Auch weil viele ähnliche Motorräder aus dieser Kategorie hatten. Ne? Und die einen haben gesagt, ja, ist mir dann doch zu sportlich und Sitzposition passt mir doch nicht so ganz. Ne? Heute Morgen war das dann irgendwie anders. Ne? Der Moritz ist heute Morgen nochmal mitgefahren. Ich meine, der fährt Tiger 800, ne? Also quasi die ähnliche Kategorie. Und ist heute Morgen zurückgekommen. Ich meine, nee, ist geil, jetzt hier so höhenverstelltes Ding.
Ist sie gestern gefahren und fand sie gestern noch kacke.
Ja.
Und heute ist sie gefahren und fand sie richtig gut.
Und ich hatte das Gefühl, heute Morgen war das dann bei vielen so quasi eine Nacht drüber geschlafen, so die Emotionen sacken lassen. Und da war das so, ich so, ja, doch geil. So, ne? Und ich muss sagen, ich bin ja nur kurz damit gefahren. Mir hat es sehr getaugt. Und du fandest es auch gut. Und ich glaube, Nils und Daniela, die haben sich auch direkt so pudelwohl drauf gefühlt.
Ja, das war krass.
Also auch in diesem Sozius-Betrieb, was ja sonst eigentlich keiner, machst du ja nicht so regelmäßig, fand ich interessant so von der Entwicklung.
Okay. Bevor wir zum Gewinnspiel kommen und damit zum Ende des heutigen Podcasts, lass uns einfach auch nochmal so ein bisschen so ein Fazit ziehen, wie es denn für dich war, wie du es wahrgenommen hast. Ich starte jetzt aber einfach.
Go for it.
Ich bin einfach super happy, muss ich wirklich sagen. Das vierte Mal in Folge und ich glaube, es geht nicht darum, irgendwie das jedes Mal davor zu toppen, sondern ich glaube, wir haben das irgendwie alle, die auch da waren, haben auch gesagt, hey, genauso geil wie das letzte Jahr, richtig gut. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, auch die, die jetzt das erste Mal dabei waren, nächstes Jahr wieder. Und das ist das, was mich natürlich einfach unfassbar erfreut und glücklich macht.
Ja.
Und kann es für mich auch einfach sagen, mega gut, mit dir eh immer ein Fest, das hier abzureißen. Danke auch, wie gesagt, an die Partner, die haben uns einfach echt gut unterstützt dabei, die wir jetzt hatten. Wenn nichts ganz Besondere, dass da noch drei Leute vorbeikamen,
ja,
Bierkasten hingestellt haben, das war ein großes Kino. Ich finde es einfach wieder mal cool, zu sehen, was für verschiedene Leute du hattest. Wir hatten dieses Jahr, das muss ich auch nochmal herausstellen, das erste Mal einen Chopper, der kein Chopper ist, sondern ein Cruiser.
Ja.
Und ich habe jetzt erstmal gelernt, woher der Begriff Chopper kommt. Das hat mir nämlich erklärt, das ist, wenn du sozusagen hinten das abschneidest.
Choppen, ja.
Von Choppen, wusste ich auch nicht. Ja. Grüße rausgehen an Ede, der sozusagen das Segment das erste Mal zum Gasgeflüster-Stammtisch gebracht hat.
Ja.
Und werde ich Riesenfan von diesen Motorrädern in diesem Leben auf gar keinen Fall. Aber er hatte sogar eine Kutte an, die er selbst gemacht hat und hat mir nochmal viel Einblicke gegeben, hat wirklich den, wenn man so will, den Stammtisch oder die Runde bereichert. Und das wie viele anderen auch und das fand ich einfach wieder geil. Du siehst so viele unterschiedliche Typen. Alle haben auf ihre Art einen Schlag weg, wir ganz besonders. Und mit allen kannst du dich aber hinsetzen, Spaß haben, eine gute Zeit haben. Das Motorradfahren ist hier so ausgelegt, dass wir hier nicht um irgendwelche Angststreifen konkurrieren oder sonst was, sondern einfach eine schöne Tour haben, die Landschaft genießen, uns hier einfügen, nicht die Art von Motorradfahrenden sind, die hier irgendwie negativ auffallen wollen. Und es hat super funktioniert. Auch das Hotel Waldstädtchen nochmal, die waren super happy mit uns. Die freuen sich immer über Motorradfahrende, sagen sie, sind einfach mit die einfachsten Leute.
Ja.
Ich glaube, wir konnten es nochmal bestätigen, weil es für uns genau das Thema war.
Sind auch darauf ausgerichtet, sind Partnerhotel vom Tourenfahrer. Habe ich dann zufälligerweise gelesen. War auch so witzig. Dann kommst du rein und denkst, hey, Moment mal, da liegen ja Magazine rum, in denen Artikel von mir sind. Das war auch irgendwie so ein witziges.
Haben sie extra als Fanboys
gemacht. Ja, genau, genau.
Also deswegen super gut. Und wir können es schon, also eigentlich zusagen, wir machen das nächstes Jahr wieder, oder? Wie ist dein Fazit?
Wir machen das auf jeden Fall wieder und ich wünsche mir natürlich schon, dass das weiter wächst und größer wird. Einfach, weil jede Person, die dazukommt, für mich eine weitere Offenbarung auf eine gewisse Art und Weise ist. Ich bin einfach immer wieder überrascht, wie homogen die ganze Geschichte ist, obwohl die Leute so unterschiedlich sind.
Ja.
Dass sie quasi alle den gleichen Mindset haben, dass alle eine spannende Geschichte zu erzählen haben, dass alle das feiern, was wir hier machen und da super viel Wertschätzung auch aufgebracht wird, ne? Weil es mit so einer Veranstaltung geht natürlich nicht zu verachtender organisatorischer Aufwand einher. Ne? Ich meine, allein das Mopeds organisieren, das sind zwei Arbeitstage, ne, fürs Hin- und Zurückfahren und dann hast du aber noch kein Hotel gebucht, hast noch keinen Merch gepackt, hast noch keinen Podcast dazu gemacht. Ne? Und die ganze Kommunikation, die damit einhergeht, die Leute haben ja auch viele Fragen, organisatorische Art und Weise. Also das finde ich einfach riesig und hoffe, dass wir das nächstes Jahr auch wieder machen mit noch mal mehr Leuten. Und aber dann an anderer Stelle.
Und man muss sich gewiss sein, wir werden es natürlich trotzdem in einem Rahmen haben, wo es keine Massenveranstaltung wird, weil das Intime, nenne ich es mal, ist schon wichtig, dass wir mit allen mal schnacken können. Ultra gut. Aber genau, tell a friend und teilt gerne, damit könnt ihr uns wirklich unterstützen. Nicht nur diesen Podcast, macht andere Leute darauf aufmerksam. Erzählt von euren Erfahrungen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann erzählt es uns bitte. Dann können wir schauen, ob wir es ändern können. Und das bringt uns so ein bisschen zur nächstjährigen Ausfahrt. Weil wir haben gemerkt, wenn wir das so cool haben wollen, dann müssen wir einfach früh und viel planen. Und möchten aber euch da gerne integrieren. Und wir haben ein Gewinnspiel noch offen, das wir hier gar nicht realisiert haben im Rahmen dieser Tage, weil einfach viel zu viel los war. Und dieses Gewinnspiel erklärt und erzählt euch jetzt der liebe Michel.
Absolut. Denn wir hatten neben den Partnern Ducati, S100, Metzler und Venixt auch Riga Rennsport hier mit dabei. Und Nona nicht zu vergessen. Leider ist Jans Helm nicht rechtzeitig gekommen, deswegen musste er noch mit einem anderen fahren. Aber auch Dank an dieser Stelle. Und Riga Rennsport hat sich dazu entschlossen, nachdem die uns in Oschersleben beim Rennstrecken-Event schon mit Ständern versorgt haben, damit unser Equipment aufgeräumt ist, ne, der Helm immer seinen Platz findet, Kombi ordentlich hingehängt werden kann, einen Kombilüfter zu vergeben, als Gewinnspiel oder als Preis zur Verfügung zu stellen. Jetzt, das war jetzt eine ganz schwere Geburt, die letzten Worte herauszubringen. Auf jeden Fall haben wir diesen Kombilüfter. Kurze Erklärung, was ist das? Für diejenigen, die auf der Rennstrecke unterwegs sind, die kennen das vermutlich. Du fährst 20 Minuten, schwitzt die Pelle voll, vor allen Dingen im Sommer. Gegen Abend wird es dann vielleicht doch ein bisschen kühler. Du ziehst das Ding ja alle Stunde wieder an und schlüpfst dann da rein und es ist dann einfach eklig nass und feucht. So, ne? Und dafür gibt es quasi einen großen Kleider Hänger, will ich jetzt mal sagen. Und da ist eine beheizbare Lüftung drin, der dir diesen Kombi trocknet. Das ist natürlich genauso interessant, wenn du jetzt im Sommer auf der Landstraße unterwegs gewesen bist oder das Ding halt einfach aufgrund von Regen nass geworden ist. Das kommt ja auch vor.
Mein Use Case. Ich finde es immer geil, dass wir solche Sachen immer verschenken und ich davon nichts habe.
Ja, du darfst halt am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ja. Auf jeden Fall wird dieses Ding verlost.
Ich kaufe mir das Ding dann.
Es ist eines von zwei Produkten am Markt, die tatsächlich diese Heizoption mit drin haben, was natürlich das Trocknen beschleunigt. Und selbst wenn es ein bisschen feucht ist, ist es halt einfach schöner, in einen warmen, feuchten oder in einen feuchten, warmen Kombi zu steigen, als in einen feuchten, kalten. Also, das gibt es als Verlosung. Hauptpreis, Wert knapp 200 Euro. Und dann gibt es als zweiten und dritten Preis, wir machen da einfach drei Ziehungen, noch ein Gasgeflüster-Podcast-Shirt und einen Schlüsselanhänger als dritten Platz. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was müsst ihr dafür tun? Jan hat es angedeutet, der Aufhänger ist natürlich die Ausfahrt. Und wir kriegen ja immer wieder mit, die Leute reisen aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands an. Und um vielleicht so ein bisschen die Sache fair zu gestalten und den Aufwand für diejenigen, die da anreisen, so gering wie möglich zu halten, haben wir uns überlegt, wir machen eine, wie so eine Art Heatmap, nennt sich das. Also quasi, wir gucken uns aus, welche Region am meisten gewünscht wird als nächstes Ausfahrtziel. Und wie machen das? Wie machen wir das? Und wie machen wir dieses Gewinnspiel? Ihr schreibt uns eine E-Mail an info@gasgeflüster.de mit euren Kontaktnamen natürlich, ne? Also nicht anonym, damit wir das dann auch zuordnen können für das Gewinnspiel. Und verratet uns, wohin, in welche Region, am besten mit einer Postleitzahl, in welche Region ihr euch die nächste Ausfahrt wünscht. Und dann machen wir eine Sammlung und da, wo es quasi, also die Ecke, in der es die meisten Wünsche gibt, das wird dann quasi unser Ziel für das nächste Jahr. Also, schickt uns eine Adresse, schickt uns einen Ort, schickt uns eine Region, in der ihr euch die nächste Ausfahrt wünscht und wir losen die ganze Geschichte aus. Teilnehmen könnt ihr bis zum 30. Juni 2025, solange läuft die Geschichte. Dann haben viele Leute die Möglichkeit, diese Folge zu hören und daran teilzunehmen. Ja, und die Auflösung gibt es dann Mitte Juli, wahrscheinlich von uns irgendwo aus dem Urlaub. Und jemand kann sich dann über den Kombilifter freuen, T-Shirt und Schlüsselanhänger.
So, eigentlich alles gesagt. Ihr müsst nicht mal was auf Social machen. Wenn ihr natürlich eure Region befeuern wollt, dann erzählt es Freunden. Ganz wichtig, wenn ihr das macht, dann müsst ihr auch Bock haben, nächstes Jahr mit dabei zu sein. Sonst wäre es ein bisschen lame.
Unbedingt.
Aber schickt uns das mal, dann freuen wir uns drauf.
Zur Orientierung, es wird wahrscheinlich wieder so im Mai stattfinden, die ganze Geschichte. Ne? Es wird so eine Jahresanfangstour werden. Wir versuchen, Ferien zu vermeiden.
Ja. Ja. Und damit ist alles gesagt. Wir werden jetzt hier die letzten Päckchen zusammenpacken am Waldschlösschen Hotel in Bad Herrenalb. Mal schauen, ob noch eine Rechnung offen ist.
Und noch ein Stück Kuchen werde ich essen. Die haben ja lecker Schwarzwälder Kirschtorte. Du hast ja gestern schon einen reingerobbt, habe ich mitbekommen.
Ne, gestern war die Schokotorte. Am Tag davor war der Schwarzwälder Kirsch.
Welche würdest du jetzt empfehlen?
Die Schokotorte war ein bisschen trocken. Ich würde den Schwarzwälder Kirsch nehmen, der war sehr gut.
Alles klar, ne? Dann ist es entschieden. Ich mache jetzt noch ein bisschen Podcast-Arbeit, esse ein Stückchen Kuchen dazu. Das war's.
Tschüss, bis nächste Folge, beziehungsweise in dem Setting nächstes Jahr.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie, fühl den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Yeah. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Kamera läuft. Lädt das?
Ja.
Lädt. Geil. Richtig gut. Ja, das kann losgehen. Jetzt müssen wir eigentlich unsere Melodie singen.
Gasgeflüster. Der Motorrad-Podcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Bring. 2 Tage, 3 Tage mit Gang zusammen und es geht halt einfach völlig durch, gell?